Deutschlandfunk Kultur heute.
Klänge wie von Laurie Anderson, Kraftwerk, Tangerine Dream oder einem Unterwassersonar vielleicht. Die Performerin Narcy Sister, die bietet das bei den Wiener Festwochen. Und dazu hören wir hier gleich mehr. Die Wiedereröffnung des Nürnberger Doku-Zentrums am ehemaligen Reichsparteitagsgelände interessiert uns und wir erinnern an den deutschen Pionier und Multi-Instrumentalisten, den Jazzmusiker Gunter Hampel. Michael Köhler ist am Mikrofon und lädt Sie zur Kultur heute ein. In Mecklenburg-Vorpommern, da will die AfD deutsche in Anführungszeichen Volkskunst fördern und einen architektonischen Heimatstil, wie sie sagt, der soll bei Bauprojekten künftig mehr beachtet werden. Kultur habe im Dienst nationaler Identitätsbildung zu stehen. So will das Regierungsprogramm das. In Sachsen-Anhalt denkt die AfD ähnlich. Bereits Ende April hatten sich über 2 Dutzend Kulturinstitutionen eine gemeinsame Pressemitteilung gegen eine nationalistisch ausgerichtete Kulturpolitik aufgesetzt. Inzwischen sind noch weitaus mehr Kulturverbände und Organisationen dazugestoßen. Heute, am UNESCO-Welttag der kulturellen Vielfalt, gibt es eine neue Kulturkampagne, die den Heimatbegriff nicht der AfD überlassen will, ihn zu entreißen sucht. Niklas Ottersbach berichtet.
Annegret Labs leitet das Kunstmuseum Magdeburg. Sie ist eine der Initiatorinnen der Kampagne Kultur ist Heimat und Vielfalt, an der sich über 60 Museen, Theater und Vereine bislang beteiligen. Das Ziel, nicht über das Programm der AfD zu reden, sondern über einen Begriff, den die Partei gerne in ihrem nationalpatriotischen, völkischen Sinne auflädt, der aber auch für Vielfalt stehe, Heimat.
Also ein Begriff, der wirklich auch die Veränderbarkeit von Beziehungen, die wir alle miteinander haben und tagtäglich austesten und neu zusammenstellen, das alles ist Heimat. Das, was wir aus dem machen, was wir alltäglich ja, an dem Ort, an dem wir uns befinden, mit anderen Menschen aushandeln.
Die Kampagne plant Lesungen, Kundgebungen und will auf Veranstaltungen präsent sein. Das Kultur ist Heimat-Logo können sich die Institutionen ins Theaterfoyer hängen oder auf Social Media teilen. Das Anhaltische Theater in Dessau war eine der ersten Organisationen, die sich an der Kampagne beteiligt. Generalintendant Johannes Weigand findet den Begriff der vielfältigen Heimat gut und nennt als Beispiel das erfolgreichste Weihnachtsmärchen der letzten Jahre in Dessau, Aladdin und die Wunderlampe.
Mich überzeugt schon, dass wir als Kulturinstitutionen sozusagen die Heimat bilden für die Bevölkerung und für uns selbst.
Nicht so überzeugt war der Intendant des Anhaltischen Theaters von der gemeinsamen Pressemitteilung der Kulturinstitutionen Ende April als Reaktion auf das AfD-Wahlprogramm. Ein Schnellschuss sei das gewesen, bei dem das Anhaltische Theater in Dessau nicht dabei war.
Wir wurden nicht gefragt. Dann gab es eine Nachnominierung bis Mittwochabend. Die erreichte mich am Donnerstag. Also irgendwas war da schief.
Nun also kein einmaliges Statement, sondern eine Homepage und Vernetzungstreffen. Die AfD selbst reagiert auf die Heimatkampagne der Kulturinstitutionen mit einem Achselzucken. Fraktionschef Oliver Kirchner.
Ja, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn Heimat ist. Das ist für jeden Menschen ja auch anders. Und deswegen habe ich da kein Problem mit.
Die Sorge vor einem nationalistischen Umbau der Kulturpolitik ist groß in Sachsen-Anhalt. Gestern erst hat der Magdeburger Landtag ein Gesetz beschlossen, das die Förderung der Kultur auf eine gesetzliche Grundlage stellt. Bislang gab es dafür nur eine Förderrichtlinie, die per Federstrich änderbar war. Wer jetzt die Kulturförderung ändern will, braucht dazu eine parlamentarische Mehrheit. Alles völlig übertrieben, sagt AfD-Fraktionschef Kirchner.
Ich kenne ja diese ganzen Diskussionen, wenn wir dann mal irgendwann hier Regierungsverantwortung haben, dann sieht es für die Kulturschaffenden schlecht aus. Das ist Schwachsinn, muss ich ehrlich sagen. Also weil wir wollen da nicht ran und wir werden da auch nichts tun.
Die AfD-Kampagne Deutsch Denken spreche da eine andere Sprache, fürchtet Annegret Labs vom Kunstmuseum Magdeburg. Die Kultur sei aber nicht nur von einer rechtsextremen Partei bedroht, sondern auch von Opportunismus und vorauseilendem Gehorsam in Stadtverwaltungen.
Jeder sagen, naja, ihr wisst doch gar nicht, was im Herbst nachher passiert. Jetzt nehmt euch doch mal zurück in dem, was ihr tut. Das ist die Bedrohung der Kunstfreiheit von einer ganz anderen Seite.
Prominentes Beispiel, die Ausladung des Autoren Arne Semsrott aus der Stadtbibliothek Magdeburg. Die Stadtverwaltung nannte zunächst keine Gründe und sprach dann von einer Terminverlegung. Autor und Veranstalter vermuten politischen Druck von der AfD. Heute Nachmittag hat sich Magdeburgs parteilose Oberbürgermeisterin im Stadtrat geäußert. Simone Borres bedauert den Vorfall.
Ich habe keine Absage angewiesen. Ich habe um Prüfung gebeten, dass daraus im weiteren Verlauf gegenüber den Kooperationspartnern der Eindruck einer Absage oder eines Rückzuges der Stadtbibliothek entstanden ist, war nicht in meinem Sinne.
Ob es im Sinne anderer Mitarbeiter in der Stadtverwaltung war, bleibt unklar. Nächste Woche soll es ein klärendes Gespräch mit Autor Arne Semsrott, der Stadtbibliothek und der Oberbürgermeisterin geben. Das Einstehen für freie Kunst und Kultur, auch gegenüber verzagten kommunalen Verwaltungen. Auch deshalb sei die Kultur ist Heimat und Vielfalt-Initiative so wichtig. Kunsthistorikerin Annegret Labs sagt, man dürfe dem Druck von rechts nicht nachgeben.
Weil das ist das, was die Kulturszene mir sehr deutlich widerspiegelt. Es ist wichtig, dass wir klar machen, wir sind das nicht. Wenn so etwas passiert, dann passiert es nicht, weil die Kulturszene so reagiert, sondern weil es andere Entscheidungsträger sind, die dort diese Dinge realisieren.
Heimat ist Vielfalt, so will es die Kulturkampagne in Sachsen. Anhalt, ein Beitrag war das von Niklas Ottersbach. Der aktuelle Kinospielfilm Nürnberg mit Russell Crowe in der Rolle des verurteilten ehemaligen Reichsmarschall Hermann Göring, der spielt naturgemäß in Nürnberg, dort, wo nicht nur der Hauptkriegsverbrecherprozess nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten als Musterprozess am 20. November 1945 eröffnet wurde. Chefankläger Robert Jackson wählte den Ort aus, weil das eben auch der Ort der Reichsparteitage war. Von 1933 bis 1938 fanden hier national Großveranstaltungen statt als Höhepunkte der NS-Propaganda. Gegenwärtig wird das riesige Gelände zum Doku-Zentrum Reichsparteitagsgelände umgebaut. Mitten in der historischen NS-Kongresshalle entsteht ein Neubau für das Nürnberger Staatstheater. Und das NS-Doku-Zentrum wird nach 5 Jahren Umbauzeit deutlich vergrößert, nun wieder eröffnet, zunächst im Probebetrieb, ab morgen für Besucher geöffnet. Susanne Lettenbauer.
Die Veränderungen am neu eröffneten NS-Dokumentationszentrum in Nürnberg sind erstaunlich. Hatte man das Gebäude vor 25 Jahren noch über den markanten, einmal quer die nationalsozialistische Architektur zerschneidenden Glasdorn von Günter Domenik betreten, ist das neue Entree wenig spektakulär. Heute ist der neue Haupteingang ebenerdig daneben. Der Grund, das Gebäude soll konsequent in jeder Hinsicht barrierefrei zugänglich sein, erklärt Historiker Emanuel Baumann die Konzeptidee.
Ja, der barrierefreie Eingang ist auch ein Symbol, alle sind willkommen. Man darf die Treppe noch nutzen. Die Botschaft ist, alle sind willkommen. Und Inklusion ist uns sehr, sehr wichtig in neuen Ausstellungen.
Baumann, seit 2023 Leiter des Doku-Zentrums Reichsparteitagsgelände, begreift 25 Jahre nach der Gründung des Hauses die Kongresshalle selbst als Ausstellungsobjekt. Das erstmals öffentlich begehbare Erdgeschoss empfängt den Besucher mit rohen, unebenen Backsteinwänden, massiven Granitquadern, schiefe Mauern, Treppen, die in Wänden enden. Überall kleine Zettelchen mit Erläuterungen zu dem verwinkelten Gebäude. So sollte das Sockelgeschoss laut den nie realisierten Plänen der 1930er Jahre nur für Haustechnik und Personal genutzt werden. Eine Geländemedienstation ordnet grundsätzlich ein, wie das 18 Quadratkilometer große Gelände gedacht war, so Baumann.
Es geht um eine Orientierung, eine räumliche Verortung und räumliche Orientierung. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, die Menschen wissen noch gar nicht so richtig, was gehört denn zum Parteitagsgelände dazu, zum ehemaligen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich, in welchem Teil?
So wird der Bombast der in den 1930er Jahren geplanten und nie fertiggestellten Kongresshalle auch durch die Sichtachsen in der überdimensionalen Säulenhalle deutlich, der künftige Saal für Wechselausstellungen. Die neue Dauerausstellung startet erst im zweiten Geschoss, eingebettet auf 2 Ebenen. Die Hauptfrage der Ausstellung: Warum Nürnberg? Sängervereine, Kaiserburg und nationalkonservative Medien wie das Nazi-Wochenblatt Der Stürmer bereiteten den Weg. Antworten geben, anders als vor 25 Jahren, viele Originaldokumente und Objekte, großformatige Fotos in und über dynamisch angeordneten trapezförmigen Vitrinen. Mal in Grün, dann wieder in Türkis oder Gelb und Blau. Man wolle damit die einzelnen Stationen farblich voneinander abheben, ohne politische Bedeutung, erklärt Historiker Baumann. Kuratiert wurde die Ausstellung indes von zwei Frauen, Nina Lutz und Martina Christmeier. Ein weiblicher, objektiver Blick auf ein bislang männlich besetztes Thema.
Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir eine Multiperspektivität auf die Themen zulassen müssen und es auch transparent und sichtbar machen müssen für unsere Besucher. Mir war natürlich es auch durchaus ein Anliegen, jetzt bei dem Thema Luftkrieg und Luftangriffe darzustellen. Natürlich waren in diesem Moment auch die deutschen Opfer dieser Luftangriffe und des Zweiten Weltkriegs.
Ähnlich wie bei der kleinen Interimsausstellung während der Schließung des Dokuzentrums setzen die zwei Kuratorinnen verstärkt auf private Schilderungen. Zur Pogromnacht im November 1938, zu Verfolgungen, zu kollektiver Gewalt. Weg von streng wissenschaftlichen Beschreibungen. In den 4 chronologisch aufgebauten Stationen und 7 Kapiteln liegt ein Schwerpunkt deshalb auf privaten Fotos der nationalsozialistischen Parteitage. Diese Fotos werden mit genauesten Ursprungs- und Archivangaben belegt. In Zeiten von KI und Deepfakes eine Schulung in Medienkompetenz. Ein weiterer neuer Schwerpunkt, die Partizipations- und Medienstationen. Dass die Ausstellung inklusiv und barrierefrei gedacht ist, vereinfacht den Zugang zu dem historisch komplexen Thema. Dem einen oder anderen dürften weitergehende Erklärungen fehlen. Um das zu ergänzen, setzt die Stadt Nürnberg auf eine umfangreiche 83 Millionen teure Sanierung des gesamten Reichsparteitagsgeländes, darunter der zentralen Zeppelin-Tribüne, markanter Auftrittsort von Adolf Hitler bei den Reichsparteitagen. Ein Umbau zum begehbaren Exponat, so Oberbürgermeister König.
Susanne Lettenbauer über den eröffneten Probebetrieb im Dokuzentrum Reichsparteitagsgelände. Ihre Identität ist geheim, zugleich ist sie öffentliche Performance-Aktivistin aus New York mit marokkanisch-jüdisch-amerikanischer Herkunft. Narcissista, das ist ein zusammengesetztes Hauptwort aus Narziss und Sister, aus Narziss und Schwester. Ihr Künstlername ist recht offensiv und geheimnisvoll zugleich. Sie verbirgt ihr Gesicht hinter einer Maske. Bei den Wiener Festwochen, da zeigt sie im Wiener Museumsquartier ihre Auftragsarbeit, ursprünglich für das New Yorker Kulturzentrum Pioneer Works von 2024, Voyage into Infinity, so viel wie Reise in die Unendlichkeit. Zugleich ist das der Songtitel der Band Bad Brains. Da finden also bildende Kunst und Performance, Klang, Krach und Kritik zusammen. Thomas Pesel war in Wien dabei.
Von den vielen Objekten, mit denen Narcissista die Bühne für ihre Performance Voyage into Infinity vollgestellt hat, fällt eines beim Einlass am wenigsten auf. Erst als die Show beginnt und ein Scheinwerfer das Vogelhäuschen am linken vorderen Bühnenrand anstrahlt, richten sich die Blicke des Publikums darauf und erleben gleich den ersten Trick. Nachdem eine als Alpenpüppchen im Dirndl gekleidete Performerin herausgeklettert ist, bleibt wundersamerweise immer noch Platz für einen Kerzenständer und für noch eine Person und noch eine. Ihre Gesichter sind alle von Masken bedeckt, die aufgemalten Augen stets offen, wie jene der US-amerikanischen Künstlerin Narcissista selbst. Angeblich spielt sie an diesem Abend in Wien auch persönlich mit. Diese 3 Charaktere nun, von denen man nicht weiß, ob man sie niedlich oder gefährlich finden soll, streifen staunend durch einen Wald aus wie zufällig aufgestellten Konstrukten. Zahlreiche Eimer sind auszumachen, Bretter und Leitern, verschiedene Variationen von Schaukeln und eine Hebebühne. Und dann passiert es. Mit den Kerzenflammen zu nah an eine Schnur gekommen, brennt diese durch. Dadurch löst sich die Spannung an einer an der Decke hängenden Leiter. Diese kippt nach links, bringt eine hölzerne Walze ins Rollen. Schließlich sprühen Funken und es kommt zu einer kleinen Explosion. Die erste von vielen Kettenreaktionen des Abends hat stattgefunden, wie sie der amerikanische Künstler Ruby Goldberg im vorigen Jahrhundert erfand. Ganze Wettbewerbe gibt es für diese Ruby Goldberg-Apparate. Und mit Der Lauf der Dinge aus 1987 setzten Fischli Weiß ihnen ein filmisches Denkmal. In dieser Arbeit jedoch, als Performance-Installation von Pioneer Works in New York 2024 beauftragt, sind die Objekte nicht die einzigen Stars. Die 3 Narcissisters machen ihre Präsenz deutlich. Nicht nur bereiten sie die Aktionen eifrig vor und setzen sie in Gang, sie tanzen zwischendurch auch kleine Choreografien oder imitieren mit gewöhnlichen Tellern die Pose einer Diskuswerferskulptur. Der Soundtrack dazu ist ein Kunstwerk für sich. Vorne rechts steht Komponistin, Sängerin und Live-Electro-Noise-Sound-Artist Holland Andrews an einem Technikpult mit Mikrofon. Andrews, auch unter dem Namen Like a Villain bekannt, produziert mal atmosphärische, mal fast sakral anmutende oder treibend bedrohliche Klänge in Abstimmung mit dem Bühnengeschehen. Es lohnt sich immer wieder auch dorthin zu schauen, wenn gerade nicht ganz klar ist, was die Performerinnen auf der Bühne so treiben. Andrews trägt nämlich keine Narcissister-Maske, sondern zeigt zusammengekniffene Augen und ein mitunter bizarr verrutschtes Gesicht bei der sichtlich komplizierten Arbeit. Wer Narcissister kennt, weiß, neben der Maske ist das Schamhaar-Toupet ein weiteres ihrer Markenzeichen. So legen auch hier die Akteurinnen ihre Kleidchen irgendwann ab und führen ihre Stunts bald nur mit Schuhen, Masken und Merkins bedeckt vor. Die Halle G im Wiener Museumsquartier, wo 2019 das legendäre Stück Tanzuhr aufgeführt wurde, hat plötzlich wieder ziemliche Florentina-Holzinger-Vibes. Holland Andrews und eine wie aus dem Nichts aufgetauchte Band performen dazu den titelgebenden Song des Abends, Voyage into Infinity von Bad Brains. Inwieweit der punkige Mix aus Zirkus, Objekttheater und Installationskunst eine tiefere Bedeutung anstrebt, darüber lässt sich streiten. Fest steht, Voyage into Infinity feiert das Analoge mit einer gehörigen Portion Ironie. Auch wenn man das Augenzwinkern unter der Narcissister-Maske nur erahnen kann.
Von den Wiener Festwochen, Martin. Thomas Pesel war das. Ende der 50er Jahre, da hatte der Jazz in Deutschland seine Nachholzeit schon hinter sich. Erwin Lien und Kurt Edelhagen, die standen für anspruchsvollen Swing im Stil der amerikanischen Big Bands. Aber der individuelle New Jazz, der brach sich auch schon längst Bahn. Große Individualisten wie der Posaunist Albert Mangelsdorf, der Gitarrist Toto Blanke, die gingen schon Ende der 50er neue Wege. Zu ihnen zählte auch der 1937 in Göttingen geborene spätere Vibraphonist, Flötist, Klarinettist, Komponist Gunter Hampel, der schon bald zu den deutschen Free-Jazz-Größen der 60er Jahre zählte, was ihn nicht hinderte, in späteren Jahren auch bekömmlichen Funk oder Hip-Hop zu machen. Im Alter von 88 Jahren ist der schöpferische Freigeist und Wegbereiter gestorben. Matthias Wegner mit einem Nachruf auf Gunter Hampel.
Ich habe als Jazzmusiker halt gelernt, Freiheit gibt dir keiner, sondern die muss man sich nehmen.
Gunter Hampel, einer der konsequentesten und individuellsten Jazzmusiker, den es je in Deutschland gegeben hat. Als in Deutschland in den 60er Jahren fast alle Jazzmusiker sich noch mit Swing oder Bebop beschäftigten, ließ Hampel sämtliche Konventionen sausen und spielte Sachen, die man so bislang noch nie gehört hatte. Gunter Hampels Album Hard Plans von 1965 gilt als Keimzelle des europäischen Free Jazz und ist bis heute ein begehrtes Sammlerobjekt. Darauf zu hören ist unter anderem ein damals noch völlig unbekannter Pianist mit dem Namen Alexander von Schlippenbach. Hampel wurde mit Hard Plans auch in den USA wahrgenommen.
In Amerika ist das so, da kommt immer einer aus Europa und spielt genauso gut wie der. Und dann finden alle Kritiker ihn gut, aber die Musiker sagen, naja, der kopiert uns hier nur.
Gunter Hampel kopierte nicht. Er ging seinen eigenen Weg. Aber, sagt er, wenn man neue Musik in die Welt setzt, dann habe man es eben auch deutlich schwerer. Von vielen für seine eigenständige Musik hochgelobt, hatte keine akzeptable Plattenfirma den Mut, Hampels Aufnahmen zu veröffentlichen. Deswegen, und ermutigt von berühmten Kollegen wie Duke Ellington oder Charles Mingus, gründete Hampel sein Label Birth Records, auf dem seit 1969 weit über 100 Alben, die meisten unter eigenem Namen, erschienen sind.
Wir sind eigentlich die Generation von Jazzmusikern, die auch selber zu Produzenten werden mussten, weil wir ja nicht nur das wiederkauten oder wieder auf neu auflegten, was schon mal vorher da war, sondern wir haben neue Musik in die Welt gesetzt.
Gleich mehrfach wurde Hampel in den USA als Vibraphonist des Jahres gewählt. Auch auf seinen beiden anderen Instrumenten, der Flöte und der Bassklarinette, vollbrachte er Erstaunliches.
Ich will jetzt hier nicht sagen, ich bin der Größte, aber ich habe ein ganz schön hohes Level, meine Musik verlangt schon das Äußerste des Äußersten von einem Musiker, das überhaupt zu spielen. Das heißt mit anderen Worten, du musst dich dermaßen auch von dir aus schon in Musik gestalten können, dass du überhaupt mitmachen kannst. Kinder können das eher als die ausgebildeten Musiker, die hier von den Hochschulen kommen, weil die sind festgelegt auf diese ganzen Licks.
In den 90er Jahren feierte Gunter Hampel große Erfolge als Gründungsmitglied der deutschen Jazz-Hip-Hop-Band Jazzkantine und war mit einmal sogar auf MTV zu sehen. Mit Sprache habe er auch schon vorher gearbeitet, sagte Hampel damals. Es ging ihm nicht darum, sich anzubiedern. Er hat mit seiner Musik immer schon Größeres vorgehabt. Ganz wichtig, im Jazz finde er die Summierung unglaublicher Energien.
Die Welt braucht sowas, der Welt fehlt das, darum ist diese Welt so ein Gleichmaß geworden, schrecklich. Und wir wollen sehen, dass das, was in der Jazzmusik ist, diese Energie, die wir möchten die gerne allen Menschen zugänglich machen.
Gunter Hampel ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Ein Nachruf von Matthias Wegner war das. Das Literaturhaus in Klütz an der Ostsee hat eine neue Leiterin. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anja Reinhardt.
Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Heine beginnt im Juni ihre Arbeit im Literaturhaus, mehr als ein halbes Jahr nach dem Eklat, der das Haus in die Schlagzeilen gebracht hat. Im Oktober 2025 war der jüdische Publizist Michel Friedmann auf Bitten des damaligen Bürgermeisters ausgeladen worden, sein Auftritt bei einer Hannah-Arendt-Woche abgesagt. Der Bürgermeister trat zurück, dem Literaturhausleiter wurde gekündigt und mit Barbara Heine, seit über 20 Jahren Literaturmacherin unter anderem für den NDR, soll nun der Neuanfang in Klütz gelingen. Und vielleicht erfahren wir ja in den nächsten Monaten auch von einem Neustart bei Late-Night-Talker Stephen Colbert. Aber erstmal heißt es Abschied nehmen. Heute Nacht läuft die letzte Late-Show mit Colbert. 11 Staffeln waren es seit 2015. Der Sender CBS hatte das aus im vergangenen Juli bekannt gegeben. Kritiker vermuten politischen Druck. Trump hatte Colbert wiederholt angegriffen. Er selbst wunderte sich zuletzt über seine politische Wirkung.
Did it ever occur to you that you'd be doing a job that the President of the United States would have strong feelings about?
Hättet ihr jemals gedacht, dass ihr einen Job macht, über den sich der amerikanische Präsident so aufregt? Fragte er andere Late-Night-Kollegen in seiner Show. Colberts Absetzung fällt verdächtig zusammen mit einem milliardenschweren Medienfusionsverfahren, das die Trump-Regierung genehmigen muss. Der New York Times-Kolumnist Jason Zinnemann vermutet,
dass sie ausgerechnet genau das tun, was Donald Trump ganz offensichtlich freuen würde, da fällt es schwer zu glauben, dass da keine politischen Motive im Spiel waren. Auch der Chef der US-Kommunikationsbehörde FCC kritisiert Fernsehsendungen und Talkshow-Moderatoren auf eine Weise, wie es noch kein Vorgänger getan hat.
Der New York Times-Kolumnist Jason Zinnemann über die seltsame Medienpolitik des Senders CBS. Der Siegfried-Lenz-Preis 2026 geht an Norbert Gstrein. Der in Tirol geborene Schriftsteller überzeugte die Jury mit seinem neuen Roman Im ersten Licht, einem Antikriegsbuch über Schuld und moralische Verstrickung. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird alle 2 Jahre vergeben. Die Verleihung findet am 11. September im Hamburger Rathaus statt. Die Laudatio hält Daniel Kehlmann. Bisherige Preisträger waren unter anderem Amos Oz, Julian Barnes und Claire Keegan. Die Berliner Gemäldegalerie hat rund 430 im Zweiten Weltkrieg zerstörte Gemälde digital wiederhergestellt, darunter Werke von Botticelli, Rubens und Antonis van Dyck. Grundlage sind historische Glasnegative aus den Jahren zwischen 1925 und 1944. Die Bilder wurden im Mai 1945 bei Bränden im Flakbunker Friedrichshain vernichtet, wo sie ausgelagert worden waren. Die digitalisierten Aufnahmen sind ab sofort frei online zugänglich.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe.